Liebe Gemeinde, kennen Sie die Frage, wie soll ich leben, damit ich glücklich werde? Was soll ich tun, damit ich ein erfülltes Leben habe? Diese Frage hat Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten umgetrieben. Und es wurden viele Rezepte zu einer Beantwortung entworfen. Und wer eine vielversprechende Antwort vorträgt, der darf sich des Ruhmes und der Anerkennung vieler gewiss sein. Ruhm. Dieses Wort hat bei uns einen etwas unrühmlichen Geschmack. Ruhm. Allzu oft wurden Dinge oder Personen gerühmt, die sich später als unrühmliche Sachen entpuppt haben. Ebenso wurden Menschen gezwungen oder auch verführt, andere Menschen zu rühmen, die des Ruhmes nicht wert waren. Der heutige Predigttext dreht sich um die Frage, wen oder was soll ich rühmen, weil ich auf diesem Weg ein glückliches und erfülltes Leben haben werde. Ich lese aus dem 9. Kapitel des Propheten Jeremia. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, rühmen. Wissen wir heutzutage eigentlich noch, was das sein soll? Wir haben nur eine undeutliche vage Ahnung davon, was rühmen ist. Ich rühme etwas. Was passiert da mit mir? Ich rühme etwas. Was ist mit diesem Etwas? Das deutsche Wort rühmen hat eigentlich die Bedeutung frohlocken. Also vor lauter Freude singen, jubeln oder laut rufen. Das kennen wir. Wenn Fußballanhänger die Spieler ihres Vereines rühmen, freuen sie sich über deren spielerische Leistungen. Und die Freude ist selbstverständlich lauthals. Und diese laut geäußerte Freude macht viel von dem aus, was die Stimmung im Fußballstadion ist. Wenn Fans ihren Popstars huldigen und ihnen zujubeln, sie rühmen, dann freuen auch sie sich an der Musik, an der grandiosen Bühnenshow und selbstverständlich stimmen auch die Fans oft in den Gesang mit ein, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Deswegen ist bei einem Live-Konzert eine viel bessere Stimmung, als wenn man sich daheim im stillen Kämmerlein eine CD anhört. Wenn ich also etwas rühme, dann habe ich Grund zur Freude. Und noch mehr, dadurch, dass ich etwas rühme, wird meine eigene Freude noch größer. Das ist es, was dabei mit mir passiert. Und die Sache, die ich rühme, die Person, die ich rühme, nun, offensichtlich geschieht hier eine Anerkennung. Einem Fußballverein, der ständig schlecht spielt, laufen die Fans davon und damit auch der Ruhm. Am Ende versinkt der Verein in Bedeutungslosigkeit. Eine Sportlerin bei den Olympischen Spielen wird gerühmt und mit einer Medaille ausgezeichnet, weil sie eine hervorragende sportliche Leistung erbracht hat. Beim Rühmen geht es also darum, eine außergewöhnliche Leistung anzuerkennen. Und wehe, wenn sich da jemand unsere Anerkennung erschlichen hat unser Rühmen durch falsche Tatsachen erworben hat. Einem Dopingsünder wird der Ruhm entzogen. Und auch unsere eigene Freude ist in diesem Fall dann schnell dahin. Rühmen bedeutet also, ich habe erkannt, dass etwas außergewöhnlich und hervorragend ist. Und ich erkenne es an, indem ich es öffentlich rühme und bejuble, mich öffentlich freue. Für den Propheten Jeremia war die Bedeutung von Rühmen ähnlich. Natürlich schrieb und sprach er auf Hebräisch. Dort heißt das Wort Halal, das auch den Weg zu uns ins Deutsche gefunden hat. Halleluja! Rühmt Gott! Schauen wir nun also darauf, wovon Jeremia sagt, dass wir es nicht rühmen sollen. Vielleicht werden Sie sagen, na ja, wenn Jeremia davon Halleluja redet, dann ist doch schon klar, dass allein Gott der Ruhm gebührt. Wir wollen dennoch schauen, warum das so ist. Man soll sich nicht seines Reichtums rühmen. Das leuchtet uns schnell ein. Natürlich ist es beachtenswert, wenn es jemand schafft, aus wenig bis gar nichts ein Vermögen aufzubauen. Und doch, die wichtigsten Dinge des Lebens können wir nicht kaufen. Wir bekommen die Liebe unserer Mitmenschen nicht durch Geld, sondern im Zweifel falsche Freunde, die so schnell weg sind, wie unser Reichtum verflossen ist. Auch die Länge unseres Lebens können wir durch unseren Reichtum nur bedingt verändern. Geld behütet letzten Endes nicht vor Krankheit und Tod. Und auch glücklich werden wir durch Reichtum nicht. Wir erkennen schnell, auch wenn es nicht schlecht ist, mit Reichtum gesegnet zu sein, letzten Halt haben wir hier nicht zu erwarten. Reichtum ist gerade kein Rezept für glückliches, erfülltes Leben. Damit macht es auch keinen Sinn, sich des eigenen Reichtums zu rühmen. Man soll sich nicht seiner Stärke rühmen. Auch da winken wir schnell ab und sind muskelbepackte Raudis, die sich in der U-Bahn, auf dem Schulhof oder sonst wo aufspielen, ganz furchtbar schrecklich unsympathisch. Aus unserer deutschen Geschichte wissen wir leidlich, wohin es führen kann, wenn jemand Macht und Stärke hat, sie missbraucht und so praktisch die ganze Welt in den Abgrund zieht. Doch gibt es nicht auch eine gute Stärke, verantwortungsvoll eingesetzte Stärke? Ja, die gibt es sicher. Aber auch hier müssen wir erkennen, weder Macht noch Stärke kann unser Glück und unsere Seligkeit garantieren. Es wird immer die Unsicherheit bleiben. Verliere ich vielleicht meine Macht? Kommt nicht doch ein Stärkerer? Und angesichts von Leid, Krankheit und Tod stehen wir auch vor der Ohnmacht der Macht. Man soll sich nicht seiner Weisheit rühmen. Weisheit, das heißt Lebenserfahrung. Weisheit, das ist das Wissen um Ursprung und Ziel und Sinn der Welt. Wer weise ist, der muss also doch ein Rezept haben für ein glückliches und erfülltes Leben. Und doch kennen wir das Sprichwort, wir sind mit unserer Weisheit ans Ende gekommen. Auch der weiseste Mensch dieser Welt wird von Krankheit, Leid heimgesucht und muss eines Tages sterben. Unsere Weisheit kommt spätestens hier an ihre Grenzen. Wir können Jeremia recht geben. Weisheit, Stärke und Reichtum, so wertvoll sie uns sein können, den Ruhm haben sie nicht verdient, weil sie für sich genommen nicht ausreichen. Wenn wir uns auf sie allein verlassen, werden wir am Ende von ihnen verlassen und sind enttäuscht von ihnen, weil wir mit ihnen nicht das glückliche, erfüllte Leben erringen konnten. Jeremia zeigt nun, Gott ist es rühmenswert. Es entspricht seinem Wesen, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Ihm gefallen Menschen, die solches tun. Barmherzigkeit. Sich demjenigen zuwenden, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Demjenigen beistehen, der ans Ende der eigenen Kraft, Macht und Stärke gekommen ist. Recht. Demjenigen zum Recht verhelfen, der von einem Stärkeren drangsaliert und unterdrückt wird. Einen Ausgleich zwischen Arm und Reich schaffen, sodass der Arme nicht zugrunde geht, weil der Reiche sich aus seiner Verantwortung stiehlt. Auch ans Licht bringen, wo etwas als weise verkauft wird, obwohl es ganz und gar nicht dem Leben dienlich ist. Gerechtigkeit. Das Wort Tzedakah, das Luther hier mit Gerechtigkeit übersetzt hat, meint nicht nur dasselbe wie Recht, sondern dazu gehört auch das Einlösen von Zusagen und Verlässlichkeit, sowie das Handeln für eine Gemeinschaft und das Schaffen von Heil. Gerecht, Tzaddik, in diesem Sinne ist also jemand, auf den man sich verlassen kann, der zu seinen Zusagen steht und seine Versprechen umsetzt. Jemand, der deswegen auch Recht schafft und so die Gemeinschaft zwischen verschiedenen Menschen wiederherstellt. Und jemand, der seine eigene Weisheit, seine Stärke und seinen Reichtum dazu verwendet, dass eine heile Welt für andere entsteht. Jawohl, hier haben wir doch tatsächlich jemand, der wahrhaft würdig und recht ist, gerühmt zu werden. Wir loben Gott, weil er uns Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit bringt. Wir preisen ihn, weil er der allmächtige Schöpfer und Erhalter ist, der uns alles gibt, was wir zum Leben nötig haben und was wir dazu brauchen, dass dieses Leben erfüllt und glücklich ist. Der Glaube an Gott, das Vertrauen auf ihn, ist das Rezept, zu diesem Leben zu gelangen. Und wenn wir ihn rühmen, ihn loben und preisen, erkennen wir an, dass er über alle Maßen stark und weise ist. Und indem wir ihn rühmen, ihm das Halleluja singen, vermehren wir zugleich auch unsere eigene Freude. Denn wir freuen uns an dem, der tatsächlich hält, was er verspricht. Doch halt! Klingen da in unserem Lobgesang nicht misstönende Stimmen? Werden da nicht Fragen laut? Das sind nicht nur die Spötter, die uns Christinnen und Christen als weltfremde Dummchen belächeln, weil unser Gott scheinbar ohnmächtig und arm zu sein scheint. Und weil unser Glaube eine Riesentorheit statt großer Weisheit zu sein scheint. Nein, auch wir selbst kommen oft genug ins Zweifeln und ins Fragen. Wenn es in der Welt um uns herum drunter und drüber geht, wenn Leid und Krankheit sich in unserem eigenen Leben breit machen oder gar der Tod seine knochigen Finger nach uns ausstreckt, wo ist da unser Gott? Ist Gott etwa mit seiner Weisheit am Ende? Wo ist seine Stärke geblieben? Wieso lässt er uns nicht an seinem Reichtum teilhaben? Unser Glaube, doch nur frommes Wunschdenken? Alles nur unausgegorene Einbildung? Ja, noch mehr. Als Jeremia diesen Spruch unseres Predigttextes von sich gab, versank seine Heimat gerade in Unrecht und Chaos. Sein Land war zum Spielball zwischen den Großmächten geworden. Und von all dem sagte Jeremia auch noch, dass dieser Krieg und dieses Leid, dieser Terror und dieses Unrecht auf Gott selbst zurückgeht. Gott sucht sein Volk heim, um es zu richten. Der Schöpfer und Bewahrer des Lebens kommt, um Leben zu vernichten. Rühmen wir mit unserem Lob und unserer Anbetung vielleicht doch den Falschen? Nein, das tun wir nicht. Und das können wir guten Gewissens und mit rechter Überzeugung tun. Denn wir kennen unseren Gott. Auch wenn es manchmal so scheint, als ob er uns verborgen und unbekannt ist. Und weil wir Gott kennen, wissen wir auch, dass wir sein Tun und Handeln nicht mit dem Maßstab unserer eigenen Weisheit messen dürfen. Wir wissen, dass Gott seine Macht und seine Stärke nicht so einsetzt, wie wir das tun würden. Und wir wissen, dass wir Gottes Reichtum nicht damit verwechseln sollten, was die Welt als reich ansieht. Nach unserer eigenen Weisheit müsste Gott in seiner Allmacht kräftig auf den Putz hauen und im Nu alle Probleme dieser Welt lösen. Doch Gott geht anders vor. Er liebt uns Menschen und deswegen respektiert er unseren Willen. Er respektiert es, dass wir Menschen uns von ihm abgewandt haben, dass die Beziehung zu ihm durch uns selbst abgebrochen wurde und damit auch die gesamte Schöpfung in den Strudel dieses Beziehungsabbruches hinabgezogen wurde. Die Welt leidet daran und stirbt, weil sie ohne ihren Schöpfer auskommen will. Ohne Gott fehlt uns die Luft zum Atmen, wir sind wie Fische auf dem Trockenen. Und das ist genau das, was Jeremia zu seiner Zeit als das Gericht Gottes über sein Volk erfahren hat. Das Volk Israel, das von Gott erwählt wurde und das mit Gott einen Bund geschlossen hat, dieses Volk wandte sich von Gott ab und brach diesen Bund. Statt sich auf Gott zu verlassen, versuchte es im Spiel der Großmächte mitzumischen. Statt auf Gottes Stärke verließ man sich auf Ross und Reiter. Statt am Bund mit Gott festzuhalten, suchte man Bündnisse mit anderen Staaten. Gott hat das respektiert und gab sein Volk dem selbstgewählten Gericht preis, auch wenn es ihm selbst das Herz brach. Das Volk erlitt, was es selbst gewählt hatte. Und dennoch, Gott hat sein Volk nicht der endgültigen Vernichtung preisgegeben, sondern er hat es durch die Zeit des Exils bewahrt, so dass es heute noch existiert und nicht wie viele andere Völker verschwand. An der Geschichte des Volkes Israel sehen wir, Gott hält in der Tat seine Versprechen. Er steht zu seinem Bund, auch wenn es anfangs oftmals gar nicht danach aussah, am Ende erweist er sich immer als treu. Gott schafft auch dort immer wieder neues Leben, neue Hoffnung, wo sein Volk den Tod und das Gericht gewählt haben. Daran zeigt sich, es ist richtig, Gott zu rühmen und Gott zu loben. Aber wieso geht es uns oft so schlecht? Wie oft werden wir im Leben gebeutelt? Wir bemühen uns doch redlich, Gottes Willen zu tun. Gottes Gericht haben wir doch nicht verdient. Warum hilft er uns nicht und beweist aller Welt, dass er der Allmächtige ist? Auch hier müssen wir wieder lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Er hat es nicht nötig, seine Macht unter Beweis zu stellen. Er kann es sich also leisten, seine Macht und Stärke in aller Unscheinbarkeit wirken zu lassen. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu erzählen, wie wir in den kleinen, kaum sichtbaren Dingen die starke Hand Gottes in unserem Leben erfahren haben, kommt einiges zusammen, was uns darin bestärkt, dass es richtig ist, Gott zu rühmen und zu preisen. Da erkennen wir, dass oftmals diese unscheinbaren Kleinigkeiten oftmals viel wunderbarer und größer sind als augenfällige, spektakuläre Wunder. Ja, daran sehen wir, gerade wegen dem, was uns widerfährt, ist Gott seines Ruhmes und seines Lobes würdig. Noch deutlicher sehen wir das in Jesus Christus. Obwohl er über die gesamten himmlischen Heerscharen hätte verfügen können, obwohl er mit 12 Legionen Engeln sein Leiden und seinen Tod mühelos hätte abwenden können, er nimmt es doch auf sich. Er zeigt seine Stärke gerade nicht dadurch, dass er all seine Feinde hinwegfegt, sondern darin, dass er sich unter sie beugt. Sie trägt, sie erträgt. Ja, das trägt, was seine Feinde eigentlich selbst zu tragen hätten. Jesus Christus nimmt die Folgen des Beziehungsabbruches auf sich. Er hält die Folgen an unserer Stelle aus und trägt sie hinauf an sein Kreuz. Dort zeigt sich die wahre Größe Gottes, seine Stärke, weil er fähig ist, für uns zu leiden und so auch unseren Tod zu ertragen. Seine Stärke, weil er sich dort stärker als der Tod erweist. Das Grab ist leer, der Tod ist überwunden und damit auch Krankheit und Leid. Am Kreuz zeigt sich Gottes Reichtum. Obwohl wir Menschen uns von ihm abgewendet haben, beschenkt er uns mit sich selbst. Er geht für uns in den Tod, damit wir das Leben haben. Das ist sein Reichtum für uns. Am Kreuz zeigt sich Gottes Weisheit. Eine Weisheit, die nicht kurzen Prozess mit uns Sündern macht, sondern barmherzig ist. Eine Weisheit, die nicht großtuerisch prahlt, sondern allen Reichtum, alle Stärke für andere einsetzt, statt für sich selbst. Eine Weisheit, durch die sich Gottes Gericht erfüllt und Recht geschaffen wird, indem Gott das Gericht auf sich selbst auf sich nimmt, das uns treffen müsste. Eine Weisheit, durch die uns aber barmherzige Gerechtigkeit, Tzedaka, widerfährt. Obwohl wir uns immer wieder als untreu und als Feinde Gottes erweisen, hält Jesus Christus uns die Treue und nimmt uns an. Er bietet uns an, unser Unheil an sein Kreuz zu heften und uns dafür mit seinem Heil beschenken zu lassen. Das Heil fängt schon in dieser Welt an und wird vollendet in der zukünftigen, wo alle Tränen abgewischt werden und alles Leid endgültig überwunden sein wird. Ja, es ist würdig und recht, Gott zu preisen und ihn zu loben. Gott ist die verlässliche Antwort auf die Frage nach dem erfüllten, glücklichen Leben. Wir können uns an unserem Gott freuen und ihm singen. Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren, rühmt seines Namens Herrlichkeit und feierlich ihn zu verklären, sei Stimm und Saite ihm geweiht. Sprecht, wunderbar sind deine Werke, o Gott, die du hervorgebracht. Auch Feinde fühlen deine Stärke und zittern, Herr, vor deiner Macht. Amen.
Lasst uns beten.
Herr Jesus Christus, du gabst dein Leben in den Tod. Noch im Sterben hast du die Verlorenen gesucht. Du gibst niemanden auf, auch niemanden von uns. Öffne unsere Herzen für dein Erbarmen. Lass uns erkennen, was wir alles von dir empfangen haben. Und lehre uns, mit deinen Augen zu sehen. Schließe uns auf für das Heute deiner Gnade. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, nicht auf unser Können oder Wissen, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Dir befehlen wir unsere Welt an, in ihren Nöten und Zerrissenheiten. Wehre dem Hass, der Feindschaft und der Ungerechtigkeit. Schenke Gelingen bei allen Versuchen, die auf Entspannung, Versöhnung und Frieden zielen. Steh denen bei, die besondere Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, in Erziehung und in Medien. Schenke Weisheit, dass Macht und Stärke, Vermögen und Reichtum recht eingesetzt werden. Leite deine Kirche durch diese Zeit. Erhalte sie bei deinem Wort und auf deinem Weg. Lass ihr Reden und Tun von der Kraft des Kreuzes geprägt sein. Herr, dein Kreuz steht über uns als Zeichen deiner Treue. Öffne unsere Augen für dein Werk und vollende, was du angefangen hast. Hier und in deiner neuen Welt, in der dein Name geheiligt wird und dein Wille geschehe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.